9:09 ist es und ich freue mich sehr. Bei mir im Studio ist jetzt hier auf Radio 3 eine Frau, die hat schon für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern in Deutschland gekämpft, als solche Begriffe wie Gender Pay Gap überhaupt noch gar keiner so richtig kannte. Die Juristin und Politikerin Heide Pfarr nämlich. Guten Morgen, Frau Pfarr. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Guten Morgen.
Und ich habe mir gerade die Schuhe ausgezogen, denn unter meinem Studiotisch liegt Ihr Hund. Den möchte ich nicht treten. Der Hund heißt Neville Longbottom.
Ja.
Wunderbar. Selten mit Hund gesendet hier, das freut mich sehr. Sie erhalten morgen, Frau Pfarr, im Roten Rathaus in Berlin den Berliner Frauenpreis 2024 für, so heißt es, Ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt. Sie selbst sind Jahrgang 1944, also zu einer Zeit aufgewachsen, als sich noch gar niemand so richtig dafür interessiert hat, für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Wie sind Sie auf dieses Thema gestoßen?
Ich bin nicht nur wegen des Geldes auf das Thema gestoßen, sondern mit dem Beginn des Jurastudiums habe ich festgestellt, dass ich Ungleichbehandlung von Frauen durchaus auf Gesetze stützen konnte. Und ich fand es unglaublich, also sowas von ungerecht. Entgeltgleichheit übrigens nicht. Im Gegenteil, im Grundgesetz wird Lohngleichheit festgeschrieben, aber nicht umgesetzt. Aber andere Ungleichbehandlungen waren so unverschämt im Gesetz drin. Beispielsweise während meines Studiums konnte ein Ehemann den Arbeitsvertrag seiner Frau kündigen. Das galt bis 1971. Einfach deswegen, weil er vielleicht ihre finanzielle Unabhängigkeit nicht wollte oder meinte, ihre Fürsorge für den Haushalt würde für seine hohen Ansprüche noch nicht ausreichen. Das hat mich dermaßen geärgert. Deswegen habe ich mich diesem Thema zugewandt und zwar mit der Absicht, benachteiligende Gesetze zu beseitigen und darüber nachzudenken, wie könnte man denn Gesetze machen, damit sie Nutzen der Gleichstellung.
Das heißt, Sie sind wirklich gleich von Anfang an von der juristischen Seite darauf zugegangen. Also der Kampf war immer einer auch mit Paragraphen und mit dem juristischen Hintergrund. Wie sehr hat es Sie geprägt, Frau Pfarr, dass Sie in Kreuzberg aufgewachsen sind? Also damals war es ja noch ein richtiges Arbeiterviertel.
Ich glaube, es hat mich insofern geprägt, weil mich sehr interessierte, wie diejenigen, die nicht begütert sind, sei es durch Familie, durch Bildungshintergrund, durch Erbschaften, dass die doch mindestens die gleichen Chancen haben könnten, selbstbestimmt durch ihr Leben zu gehen und nicht einfach nur immer unten rumzukrauchen. Das hat mich schon sehr geprägt, glaube ich. Jedenfalls der Blick darauf, dass es eben nicht nur um Frauen in Führungspositionen geht, sondern um alle Frauen aus allen Schichten mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen, damit auch die eine Chance zu einem selbstbestimmten Leben auch in der Erwerbsarbeit haben.
Aus Ihrer Sicht hat sich dieses Problem geändert bis heute? Wesentlich?
Ja, nicht entscheidend, aber doch in verhältnismäßig großen Schritten. Übrigens nie, weil die Bundesrepublik von sich aus gute Gesetze machen wollten. Sämtliche Fortschritte in der Gleichstellung sind auf der Ebene von Europa angestoßen worden. Alle. Also das erste Gleichbehandlungsgesetz, wo zum ersten Mal drin stand, dass ein Arbeitgeber nicht etwa eine Person deswegen nicht einstellen oder befördern konnte, einfach weil sie eine Frau war. Die Bundesrepublik hatte damit kein Problem. Aber Europa hat es verboten und dann musste die Bundesrepublik dieses gesetzliche Verbot auch übernehmen. Versuchte allerdings, es möglichst unwirksam zu gestalten.
Über welche Zeit sprechen wir da?
Das war 1979. Also das erste Gleichbehandlungsgesetz ist von 1980 auf der Ebene. In Europa waren die ersten Richtlinien zur Entgeltgleichung und Gleichbehandlung schon von 1975. Mhm. Da bewegte sich bei uns überhaupt nichts.
Wie darf ich mir das vorstellen? Da bewegte sich bei uns nichts, Frau Pfarr. Also Sie haben ja, und es gab ja sicherlich auch andere, Sie haben ja dafür gekämpft, dass sich etwas bewegt. Ist man da einfach auf Schweigen gestoßen, auf Ablehnung?
leider nicht nur auf Schweigen, sondern auch auf unerträgliche Diskussionsbeiträge. Und in der rechtswissenschaftlichen Literatur wurde wirklich sehr intensiv darüber geschrieben, wie es einem Arbeitgeber nicht zuzumuten ist, für bestimmte Berufe Frauen einzustellen. Sie müssen sich vorstellen, wir waren doch stark geprägt von der Vorstellung, dass Frauen zu blöd sind, um mit eigenem Geld umzugehen. Bis 1958 konnte sie kein eigenes Bankkonto einrichten. Also das war doch geprägt davon, Frauen für, ja, also im Gegensatz zu Männern, für höchst unintelligent, dafür aber zerbrechlich, es sei denn, sie sollten schwere Arbeit machen.
Es ist verrückt, ne? Meine Mutter wurde mit 18 eingestellt für einen Job, der verhältnismäßig einfach ist, aber es hieß Nachtdienste. Und da hat der potenzielle Chef gesagt, nee, dafür bist du zu klein. Ja, sie ist eine relativ kleine Frau. Und dann kam eine Kollegin und sagte, ach, das schafft die auch. Das wird nur auf die Expertise wurde sie dann genommen. Das waren so Begutachtungen eigentlich. Ne? Ach, du bist nicht groß genug, dann wirst du nicht genommen. Wenn Sie darüber heute sprechen, geht Ihnen immer noch so ein bisschen der Hut hoch, wenn Sie darüber nachdenken?
Ja, immer noch.
So viele Jahrzehnte später immer noch. Ne?
Ja, immer noch. Und ich hoffe, dass es vielen anderen Frauen auch so geht, dass sie einfach sagen, das haben wir wirklich satt. Diese Minderbewertung weiblicher Arbeit. Also wenn Bauern mit Traktoren durch Berlin fahren, dann meint die gesamte Oppositionspolitik und eigentlich auch die Öffentlichkeit, man müsse sofort was für Bauern tun. Wenn wir erfahren, mit welcher schweren Arbeit Pflegekräfte, die ja überwiegend Frauen sind, belastet sind, wie sie frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, weil sie einfach kaputt gearbeitet sind. Ja und? Gibt es da einen Aufschrei? Sind doch Frauen. Das ist eine grundsätzliche Minderbewertung dessen, was Frauen leisten. Und das ärgert mich. Und ich finde, immer mehr Frauen und auch Männer, die sind aufgerufen, da mitzumachen, müssen sich endlich dagegen wehren.
Es gibt nun heute viele Unternehmen, wo es sehr, sehr gut aussieht mit der Gleichstellung von Frauen und Männern. Aber ist das, empfinden Sie das auch so, wenn Sie die heutige Situation betrachten, dass es sehr darauf ankommt, über welche Branche man spricht zum Beispiel?
Unbedingt. Wir haben ja Frauenbranchen, also da, wo überwiegend Frauen arbeiten, die haben immer ein niedriges Einkommenslevel der Beschäftigten. Übrigens dann auch für die Männer. Wenn die sich ändern, wenn die männlicher werden, dann steigt das Einkommen. Wird aber eine Branche, in der überwiegend Männer arbeiten, langsam weiblich, dann sinken die Löhne. Das kann man übrigens bei den Medien dann auch angucken, in der Politik auch. Also dann plötzlich, es ist also nicht so, dass Frauen in Berufe gehen, die schlechter bezahlt werden, sondern Berufe werden schlechter bezahlt, weil da Frauen arbeiten.
Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Sie selbst, Frau Pfarr, waren in Ihrem Gebiet der Rechtswissenschaften ja nur eine von wenigen Frauen, vor allem in den hohen Positionen, dann als Professorin für Arbeits- und Wirtschaftsrecht, als Vizepräsidentin der Universität Hamburg Mitte der 80er, dann im Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in Berlin. Wie schwer war es für Sie persönlich, diesen Karriereweg zu gehen als Frau?
Ich hatte Glück. Und zwar sage ich ausdrücklich Glück. Eine Frau heute mit derselben Qualifikation hätte diesen schnellen Durchmarsch, ich war ja sehr jung Professorin, zweifellos nicht gemacht. Ich hatte zur rechten Zeit gerade die Qualifikation, als die Stellen an den Universitäten ausgeweitet wurden. Und dann passierte das, was immer den Frauen zugutekommt, wenn nämlich für eine bestimmte Position nicht, noch nicht, nicht mehr oder nicht genug Männer vorhanden sind, dann haben Frauen immer eine Chance. Und ich kam in eine solche Situation. Also nicht etwa, dass ich es nicht gekonnt hätte, aber ich bin ziemlich sicher, wenn sie einen Mann hätten nehmen können, wäre der es geworden. Das gilt nicht für die Position in der Hans-Böckler-Stiftung. Da wurde ausdrücklich eine Frau gesucht, weil diese Stiftung anstrebte, in der Führungsebene Parität zu haben. Das muss ich sagen, da bin ich eine nachher gelobte Quotenfrau gewesen.
Haben Sie sich schon früh als Teil der sogenannten Frauenbewegung gesehen?
Ja und nein. Die Frauenbewegung hat ja auch in sich Bewegung und Ausprägungen, die mir liegen oder auch nicht liegen. Und umgekehrt liege ich einigen Frauenbewegungen nicht und anderen wiederum ja. Also jene Frauenbewegungsteil, der eigentlich thematisiert, wie Frauen seien Opfer und immer nur das. Natürlich sind Frauen Opfer, aber ich lasse mich nicht reduzieren auf meine Opferrolle, sondern ich sage, das ist der Grund, warum wir uns wehren. Also es ist immer so ein bisschen gemischt, aber insgesamt fühle ich mich der Frauenbewegung wirklich sehr nah und in der Ausprägung von meiner Profession ganz besonders, weil wir da nämlich mit dem Deutschen Juristinnenbund einen Zusammenschluss haben von Frauen, die nicht etwa füreinander nur sorgen, also berufsständisch im Sinne von Netzwerken für beruflichen Fortkommen, sondern die zum Ziel haben, dass sie sich einsetzen, um die Rechte der Frauen stärker durchzusetzen. Einsetzen im Gesetzgebungsverfahren, Beratung für Gesetze, Kritik an Gesetzen, Stellungnahmen auch zu Gerichtsverfahren, alles ehrenamtlich. Und denen fühle ich mich überaus verbunden, weil ich glaube, dass sie, diese Juristinnen, die sich da engagieren für die Rechte der Frauen, ihre Expertise allen Frauenverbänden und allen Frauen zur Verfügung stellen. Das finde ich richtig gut.
Ihre Arbeit im Juristinnenbund ist Ihnen persönlich auch sehr wichtig. Was konnten Sie da Besonderes erreichen in all der Zeit?
Ich habe 10 Jahre lang die Kommission geleitet, die sich mit Gleichstellung in der Arbeitswelt beschäftigt. Und da haben wir, und das ist in die politische Diskussion, in die rechtspolitische Diskussion durchaus auch eingeflossen, etwa entwickelt, wie man flexible Bedürfnisse auf Arbeitszeiten umsetzen könnte. Also einfach so eine Forderung, 4-Tage-Woche, entspricht möglicherweise für einige Branchen und einige Frauen deren Bedürfnis, ist aber flächendeckend überhaupt nicht frauenfreundlich. Wichtig ist, dass Frauen, übrigens auch Männer, insbesondere wenn sie Sorgearbeit übernehmen, ihre wechselnden Bedürfnisse an Arbeitszeit, Dauer, Lage, auch Ort, die sich im Lebensverlauf ändern und ändern können, dass sie die auch durchsetzen, wenn es im Unternehmen möglich ist, diese Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dafür haben wir, wie ich finde, sehr kluge Vorschläge gemacht, wie man das machen könnte. Und auch, was die Gleichstellung insgesamt außerhalb der Arbeitszeit, sowohl im Entgelt wie bei Personaleinstellung, Beförderung, Weiterbildung, haben wir rechtspolitische Vorschläge entwickelt, die sowohl unmittelbar in den Unternehmen umgesetzt werden können, aber auch vom Gesetzgeber aufgegriffen werden könnten, falls der mal kräftig genug ist und willens, sich für die Gleichstellung von Frauen einzusetzen.
Wie sehen Sie denn auf heutige Debatten, wenn es um Gleichberechtigung geht? Die werden ja heute auch anders geführt, als sie noch vor ein paar Jahrzehnten geführt wurden, logischerweise. Können Sie damit immer was anfangen?
Ich würde sagen, die Debatte um Gleichberechtigung ist inzwischen gespalten. Ich erlebe, dass immer mehr Frauen und zum Teil auch Männer die Gleichberechtigung durchaus militant einfordern. Also einschließlich wie pro Quote in den Medien etwa. Eine Sache, die vor 15 Jahren undenkbar war. Da war Quote ja ein Bähwort. Gleichzeitig erlebe ich, dass Parteien erfolgreich sind, denen die ganze Richtung mit Gleichberechtigung überhaupt nicht passt. Wo all das, was wir erreicht haben und das, was wir anstreben, unter Genderwahn geführt wird. Also eine Diskussion, die mir insofern Sorge bereitet, als ich erstmalig in Betracht ziehen muss, dass wir Rückschläge erleben werden. Das habe ich nicht mehr gedacht. Ich habe gedacht, es ist zwar ein dickes Brett, aber wir kommen irgendwann durch. Und jetzt merke ich, dass es eine Bewegung gibt, die sagt, dieses Brett wollen wir dicker machen, geschweige denn, und schon gar nicht, dass es wegkommt. Gleichzeitig gibt es in der Diskussion innerhalb der Frauen eigentlich noch die Auseinandersetzung um das dritte Geschlecht, um welche Personen sind Frauen. Die wird in einer Heftigkeit diskutiert, die mir überhaupt nicht gefällt, weil ich meine, wenn wir die wissenschaftlichen Ergebnisse angucken, dann gibt es das. Und da kann ich sagen, hätte ich lieber anders. Leider ist die Welt so und die Realität so. Und deswegen finde ich diese Diskussion ziemlich überflüssig.
Diskutiert wird viel, Sie sagen es gerade, man fühlt sich manchmal so angekommen und man hat so viel erreicht in all diesen Jahrzehnten der Debatten und des Kampfes für die Gleichberechtigung. Es ist viel fragiler, was wir erreicht haben, als wir manchmal wahrscheinlich gerne haben möchten und müssen sicherlich sehr aufpassen und weiterkämpfen, dass das alles eben nicht wieder rückschrittig wird, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Sie werden mit dem Berliner Frauenpreis ja für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet, Frau Pfarr. Was sind aus Ihrer Sicht Ihre größten Erfolge als Juristin?
Meine größten Erfolge, die kann ich Ihnen jetzt juristisch nicht erklären, das ist sehr kompliziert. Aber mein größter Erfolg, der, glaube ich, ziemlich lange Wirkung hat, ist, dass Urteile der Arbeitsgerichtsbarkeit zugunsten von Frauen, die benachteiligt werden, anders waren, nachdem ich dazu geschrieben habe. Also das, was eine Professorin am allerliebsten hat, nämlich, dass Jura ist ja eine Argumentationswissenschaft. Also, dass Argumente, die sie vorgetragen hat, die Welt verändert haben. Das finde ich gut.
Sie sind offiziell in Rente, aber Sie hören nicht auf zu arbeiten. Sie engagieren sich auch ehrenamtlich weiterhin im Deutschen Juristinnenbund. Was wollen Sie noch erreichen? Gibt es noch bestimmte Ziele?
Ja, ich möchte gerne, dass wir ein ordentliches Entgelttransparenzgesetz Neues haben. Es besteht eine große Chance, dass endlich der Grundsatz gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit Wirklichkeit wird. Das ist ja nicht der Fall. Also, obwohl es im Grundgesetz verankert ist, prägt es ja die Praxis nicht. Das liegt daran, dass wir bisher keine Instrumente haben, damit es auch durchgesetzt wird. Denn die einzelnen diskriminierten Frauen müssen ihr Recht auf gleichen Lohn selber durchsetzen, einklagen. Und ich meine, es macht doch wirklich keinen Spaß, den eigenen Arbeitgeber zu verklagen. Es findet deswegen kaum statt.
Das möchte niemand.
Jetzt haben wir eine europäische Richtlinie, wo drin steht, dass die Arbeitgeber selber ihre Entgeltsysteme überprüfen müssen und wenn die diskriminierende Strukturen haben, ändern müssen. Das ist erfolgsträchtig, weil dann nicht die Schwächsten die Gleichstellung durchsetzen müssen, sondern die, die die diskriminierenden Strukturen gemacht haben und sie deswegen auch ändern können. Gleichzeitig ist diese Richtlinie wird ganz furchtbar unter Druck geraten, weil da müssen Unternehmen diese Untersuchung machen, Berichte abgeben und die müssen überprüfbar sein. Ich vermute, sie merkt sofort, Berichte, Bürokratie, die deutsche Wirtschaft bricht erneut zusammen. Wie schon übrigens bei jedem Gleichstellungsgesetz ist die deutsche Wirtschaft immer zusammengebrochen und hat sich nie wieder erholt. Also auch diesmal wird sie zusammenbrechen. Dennoch ist das ein Vorwurf. Mit Bürokratie kriegt man alles hin. Also der Vorwurf macht jeden sozialpolitischen Fortschritt eigentlich unmöglich. Und dann sollen sie ja auch noch mehr zahlen. mein Gott, die zusammengebrochene Wirtschaft bricht erneut zusammen. Das heißt, es wird eine wilde politische Diskussion geben, aber das europäische Recht verpflichtet uns, dass diese Regelung umgesetzt wird. Und zwar bis zum Juni nächsten Jahres.
Also Sie haben wirklich noch eine ganze Menge vor, Frau Pfarr. Morgen gibt es jetzt erstmal den Berliner Frauenpreis für Sie. Zum Schluss noch kurz, was bedeutet er Ihnen?
Also mir ist es immer ein bisschen peinlich, wenn ich dann da rumstehe und Blumen kriege und so. Aber ich freue mich deswegen, weil ich hoffe, dass es vielleicht vielen jüngeren Frauen Mut macht, sich diesem Kampf anzuschließen, denn ich kann versichern, es macht Spaß. Also es ist wichtig, es ist notwendig und es macht Spaß. Und außerdem hoffe ich, ich will ja die Männer nicht ganz aufgeben, dass die sich dann anschließen und mitkämpfen. Denn eins ist klar, zurzeit brauchen wir die Männer, denn jede Institution, die da helfen kann, Bundestag, wo auch immer, hat immer eine Mehrheit von Männern. Also wir müssen mindestens einen Teil von ihnen überzeugen. Und es ist uns ja auch schon öfter gelungen.
Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Heide Pfarr, Juristin und Politikerin, wird morgen im Roten Rathaus mit dem Berliner Frauenpreis 2024 ausgezeichnet. Und dieses Gespräch, das können Sie nachhören auf radio3.de.